Das Wichtigste ist Energie und Fokus. Resilienz spielt sich vor allem im Kopf ab und ich kann meine Energie steuern, ich kann meinen Fokus steuern. Das ist im Endeffekt so die Basis. Und dann auch zu verstehen, dass Resilienz kein Event ist, sondern immer ein Prozess ist.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Da sind wir wieder mit einer weiteren Episode von Projektmanagement im Glas. Projekte sind oft von Unwägbarkeiten und Überraschungen geprägt. Wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen, kann den entscheidenden Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Erfahren Sie in der heutigen Episode, warum Resilienz nicht nur eine persönliche Eigenschaft, sondern ein Schlüssel zum erfolgreichen Projektmanagement ist. Wir beleuchten, wie Resilienz als tragende Säule in allen Phasen eines Projektes fungiert und bieten Ihnen Einblicke in bewährte Strategien und praktische Tipps, wie Sie resilienter agieren können, um so nicht nur Herausforderungen zu bewältigen, sondern auch gestärkt aus Rückschlägen herauszukommen. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von der heutigen Episode inspirieren. Ich freue mich, meinen heutigen Gast Patrick Radivojevic zu begrüßen. Hallo Patrick.
Hallo Christian. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Das freut mich sehr, ja. Wir kennen es ja schon eine geraume Zeit und das Thema Resilienz ist super spannend. Freue mich, dass wir darüber sprechen können. Bevor wir das tun, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst, bitte was über dich erzählst und natürlich auch, warum das Thema Resilienz für dich und natürlich für alle Projekte, die wir machen, so wichtig ist.
Sehr gerne. Ja, ich bin der Gründer der Leadership Pioneers Academy und wir sind spezialisiert auf Leadership Mentoring. Und hier haben wir den Fokus vor allem auf der individuell abgestimmten, ganzheitlichen Entwicklung von Führungspersönlichkeit und Führungskompetenz. Also das heißt, wir liefern eigentlich eine Komplettlösung für Leadership Exzellenz und begleiten die Kunden dabei auch kontinuierlich. Und in dem Zusammenhang ist auch ein Baustein, der sehr, sehr wesentlich ist für die Führungspersönlichkeit, das Thema Resilienz. Und das aber nicht nur für mich als Führungskraft, als Projektleiter beispielsweise, sondern auch für mein Team. Also die Frage ist ja auch, wie kann ich denn mein Team resilienter machen, damit eben nicht die Kette am schwächsten Glied reißt? Und das haben wir ja auch im Projektgeschäft sehr häufig, wie kann ich denn zum Beispiel auch meine Geschäftspartner resilienter machen? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich auch mit Projektsponsoren beispielsweise resilienter interagieren? Weil die sich ja auch häufig an uns anlehnen, wenn es mal schwierig wird. Sehr oft hängt ja viel von denen ab und die brauchen auch mal unsere Schulter, unsere Unterstützung. Und dieses Thema ist mir extrem wichtig, weil ich früher, gerade so in Schulzeiten, Studienzeiten, gar nicht so resilient war. Also ganz im Gegenteil, ich habe mir sehr, sehr viel zu Herzen genommen. Ich habe mich häufig auch so als Spielball der Umstände gesehen und war zwar in Extremsituationen, also mental, emotional stark belastenden Situationen, immer sehr resilient, für viele der Fels in der Brandung, im Alltagsrauschen aber gar nicht. Und das, was mir gefehlt hatte, war so eine Art Werkzeugkoffer, aus dem ich mir eben verschiedene Werkzeuge zum Thema Resilienz rausnehmen kann und die auch kontinuierlich fördern und entwickeln kann. Und das hat mich eben dann so über das Thema Meditation, Mindset-Training zu Spitzensportlern gebracht und dann eben auch weiter zu Spezialeinheiten, denn die haben sehr, sehr viele praxisnahe Tools. Und daraus ist ein sehr umfangreicher Werkzeugkoffer gestanden, den jeder, der möchte, anwenden kann und den wir eben auch sehr, sehr gerne weitergeben, weil dieses Thema eben nicht nur im Projektmanagement extrem wichtig ist, sondern natürlich auch im privaten Alltag.
In vielen Lebensbereichen, ne? Perfekt, das hört sich super spannend an und ich habe natürlich mal geguckt in Vorbereitung auf die Episode, dass ich so an Definitionen finde zum Thema Resilienz und die Übersetzung war Widerstandsfähigkeit und so eine Definition war die Fähigkeit von Personen oder Gemeinschaften, schwierige Situationen wie Krisen oder Katastrophen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen. Ist das so eine erste Näherung, die wir nehmen können?
Absolut, ja. Also es ist im Endeffekt so die mentale Stärke, die emotionale Widerstandskraft und das, was dahinter steckt, ist, das hast du gerade schon angerissen, psychische Widerstandskraft. Also nicht die körperliche, die auch einen Einfluss hat, ja, aber vor allem die psychische.
Das heißt, die Fähigkeit, auch eben mit Rückschlägen oder mit bestimmten Elementen im Projektgeschäft, im Alltag auch umzugehen.
Ne? Exakt. Ja. Oder so wie es Winston Churchill mal gesagt hat, es ist die Fähigkeit, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Oder wir kennen das ja auch so aus dem englischsprachigen Raum, die Bounce-Back-Quickly-Fähigkeit, also wie der Flummi schnell wieder aufzustehen. Vielleicht sogar gestärkt davon herauszugehen aus einer Situation.
Dann lass uns mal ein bisschen tiefer in das Thema gerne einsteigen. Es gibt ja verschiedene Dimensionen. Vielleicht fangen wir damit mal an.
Genau, also es gibt im Endeffekt so zwei wesentliche Dimensionen, die wir heute beleuchten können. Und zwar, das ist einmal so die menschliche Dimension der Resilienz und warum es eben wichtig ist, kontinuierlich die individuelle, die eigene Resilienz zu fördern. Aber es gibt auch auf den Geschäftsalltag, auf den Businessalltag natürlich auch eine gewisse Resilienz, die ich als Projektleiter, als Entscheider immer im Hinterkopf verhalten muss. Und wenn wir uns jetzt die menschliche Komponente anschauen, dann ist klar, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Faktoren haben, die uns kontinuierlich beeinflussen, die auf uns wirken, bewusst oder auch nur unbewusst oder unterbewusst. Und im Jahr 2022 gab es eine ganz interessante Erhebung aus dem medizinischen Bereich. Und da wurde festgestellt, dass beispielsweise 16% mehr psychische Erkrankungen zu Arbeitsausfällen geführt haben als noch in den Jahren davor, also ein deutlicher Anstieg. In vielen Ländern wird Stress ja mittlerweile als der Silent Killer bezeichnet, Nummer eins. Und es ist, und das sehen wir ja permanent in steigenden Anforderungen, sei es einmal aus technischer Perspektive, sei es gesellschaftlicher Wandel, technologischer Wandel, natürlich auch mit den Ängsten, die da einhergehen. Das Thema KI ist ein Riesenstichwort in vielen Unternehmen ja schon. Wir haben natürlich eine massiv steigende Umsetzungsgeschwindigkeit, aber auch eine Informationsgeschwindigkeit. Also permanent prasseln auf uns Informationen ein und wir müssen irgendwie damit umgehen und natürlich auch diese Belastungsfaktoren für uns so einordnen, dass sie uns eben nicht runterziehen. Also dass uns auch die Nachrichtenlage nicht runterzieht. Und das ist jetzt einmal so die persönliche, die menschliche Dimension. Im Geschäftsalltag ist es natürlich noch viel extremer, denn sehr, sehr viele Entscheidungen und auch Projektverläufe hängen ja ganz entscheidend von der Resilienz der Akteure ab. Und hier ist es wichtig, dass eben eine Führungskraft entscheiden kann, oder sie muss entscheiden. Ja. Sie sollte eigentlich in jeder Situation handlungsfähig bleiben und sein und darf eben nicht in diese Schockstarre verfallen. Und das kann ich halt gut machen, wenn ich einen kühlen Kopf als Führungskraft, als Projektleiter, als Sponsor, als Entscheider habe.
Das heißt, erste Erkenntnis aus dem, was du jetzt gesagt hast, wäre für mich, okay, muss ich bewusst sein, dass es eben eine persönliche Resilienz gibt und eine Resilienz in meinem professionellen Umfeld, die quasi da entsprechend mich beeinflusst, ne?
Exakt. Also ich kann im Endeffekt nicht meine Resilienz, die ich im Privatleben habe, irgendwo an der Pforte hängen lassen und gehe dann ohne Resilienz ins Geschäft rein oder auch eben umgekehrt, gehe aus meinem Projekt wieder raus und lass da die Resilienz zurück. Es ist überschneidend und es ist überlappend.
Das heißt aber auch, ich muss mir quasi dessen bewusst sein, ne? Muss auch ein bisschen gucken, was war denn mein Kontext die letzten Tage, Wochen auch, ja, den Rucksack, den ich quasi dabei habe und mir dessen bewusst sein, wenn ich damit eben auch im Businessumfeld unterwegs bin.
Genau. Und wenn wir jetzt halt sogar noch einen Schritt weitergehen, dann ist ja das, was hinter Resilienz steckt oder was das Fundament von Resilienz bildet, ist ja einmal Energie und einmal der Fokus. Und das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich muss mir dessen bewusst sein. Also was meine ich damit? Fokus ist ja im Endeffekt die Perspektive, die ich auf eine Situation habe. Also sehr viel Resilienz spielt sich im Kopf ab. Deswegen ist es ja auch diese psychische Widerstandsfähigkeit. Und daneben habe ich eben drei Ebenen der Energie. Also meine körperliche Energie, meine mentale Energie, aber auch meine emotionale Energie. Und auch dessen sollte ich mir bewusst sein, wie das sich zum Beispiel eben vom Privatleben dann ins Geschäftsleben, ins Berufsalltag vielleicht überträgt. Also alles interagiert miteinander. Und ich gebe einfach mal so drei Beispiele, was meine ich damit konkret? Also körperliche Energie ist natürlich klar, das ist mein Energielevel. Wie viel Energie trage ich in mir? Wie stehe ich auf? Wie fühle ich mich generell? Da sind wir dann schon bei der zweiten Ebene, nämlich was ist eigentlich mein Gefühl? Welche Gefühle bestimmen auch mein Handeln? Und dann die dritte Energie ist die mentale Energie. Also wie denke ich über mich? Wie denke ich über mein Umfeld? Wie denke ich auch über die Einflussfaktoren, die wir gerade angerissen haben? Wie ich die behandeln kann? Wie ich damit umgehen kann? Und das hängt alles zusammen. Ja? Veränder deine körperliche Energie, veränderst du deine emotionale Energie und auch deine mentale Energie. Wissen wir alle, wenn wir krank sind oder angeschlagen sind, müde sind, wir denken über viele Dinge ganz anders und gehen auch vielleicht mit einer Situation viel, viel weniger resilient um, als wir es tun würden, wenn wir ausgeschlafen sind, wenn wir uns fit fühlen. Also das ist so dieses Zusammenspiel. Und wenn ich das im Kopf habe, dann kann ich sehr, sehr viel schon steuern aus mir heraus.
Verstehe. Das heißt, geht mir immer so, ne, wenn ich zum Beispiel auch körperlich mich betätige, ne, sprich ich gehe mit dem Hund Gassi oder ich gehe irgendwie Sport machen, joggen, irgendwie ins Fitnessstudio, dann habe ich natürlich dieses körperliche Level entsprechend auch gut im Griff oder gut hochgefahren oder bin da gut ausgepowert und habe damit auch mehr Kapazitäten frei, um vielleicht mental mit bestimmten Themen entspannter oder lockerer umzugehen. Nochmal, es wäre schön, dass man das Bild bewusster nochmal herausarbeiten, dass es eben sehr eng zusammenhängt. Oft hat man das so ein bisschen, ja, auch im Gefühl, ne? Aber nochmal bewusst zu sagen, es sind drei Dimensionen, finde ich ganz gut.
Ja, genau. Und dieses Zusammenspiel ist eben wichtig. Wo lenke ich meinen Fokus hin? Also Im Buch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht lebe, gibt es ein sehr, sehr gutes Zitat oder einen sehr guten Satz, der heißt, zwei Gefangene schauen durch die Gitterstäbe in die Ferne. Der eine sieht nur Schmutz, der andere sieht die Sterne. Und das meine ich damit. Ich sitze in der gleichen Situation, habe möglicherweise die gleiche Ausgangsbasis, aber der eine geht damit sehr resilient um, der andere vielleicht nicht. Und ich kann auch mal der Gefangene sein, der nur den Schmutz sieht und mal der Gefangene sein, der nur die Sterne sieht. Das hängt auch von meiner Tagesform oder von der Situation an sich.
Wir hatten jetzt die zwei Themen. Das eine war jetzt Energie, das zweite ist Fokus. Was müssen wir da im Blick haben?
Also im Endeffekt ist es so, es gibt verschiedene Resilienzfaktoren, die ich selber beeinflussen kann und die natürlich auch einen Einfluss auf meine Resilienz habe. Und das ist wichtig zu verstehen, dass eben Resilienz keine Fähigkeit per se ist, die man hat oder die man nicht hat, sondern ich kann eben dadurch, dass es Eigenschaften gibt und Fähigkeiten gibt, die Resilienz ausmachen, das aktiv beeinflussen. Also diese Verbindung zwischen Eigenschaft und Fähigkeit ist meine Identität, die kann ich immer wieder verändern. Und auf der anderen Ebene gibt es eben aus diesem Psychischen heraus und aus dem Körperlichen heraus, was wir gerade über die Energien angesprochen hatten, die Verbindung über Hormone, Botenstoffe etc. Und auch da kann ich sehr viel beeinflussen. Das hast du gerade schon schön gesagt. Wenn ich mich bewege, baue ich im Endeffekt Stresshormone ab. Fühle mich dadurch automatisch besser, denk anders über die gleiche Situation, als wenn ich jetzt beispielsweise sehr stark unter Stress stehe, aber ich kann diese Stresshormone nicht ausschütten. Also grundsätzlich ist es so, diese Eigenschaften und diese Fähigkeiten hängen eben über unsere Identität zusammen. Also was machen wir aus dem, was wir erleben? Ja, wie gehe ich damit um im Projektalltag? Was ich erlebe, baue ich mich damit auf? Ja, oder zieht es mich vielleicht auch runter? Wenn ich jetzt den Fokus darauf lege, dass es mich aufbaut, dann kann ich meine Identität kontinuierlich verändern und werde dadurch deutlich resilienter, weil ich kenne die Situation, ich weiß, ich kann sie handeln. Und das ist zum Beispiel schon eine wichtige Fähigkeit, nämlich das Thema Selbstwirksamkeit. Genauso wie Selbstreflexion, Anpassungsfähigkeit, Selbstdisziplin, aber auch so die geistige Haltung. Das sind alles Resilienzfaktoren, mit denen ich sehr einfach auch meine Resilienz fördern und weiterentwickeln kann.
Wir sind jetzt relativ zügig da schon tiefer eingestiegen. Du hast ja vorhin gesagt, man kann sie schon beeinflussen, aber es gibt natürlich, und das kennen wir auch alle, Personen, Persönlichkeiten, die einfach per Geburt quasi sehr resilient sind. Also jeder hat bestimmt irgendwie die Tante oder die Cousine, den Onkel. Da kann passieren, was will, ne? Und der hat immer alles im Griff, der ist immer entspannt, ausgeglichen, ne? Der hat diese Faktoren körperlich, emotional, mental scheinbar auch voll im Griff, ne? Und es gibt eben andere Persönlichkeiten, da reicht's, wenn eine Fliege vorbeifliegt, ja, und die fallen direkt irgendwie um, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, man hat so eine bestimmte auch Konstitution, mit der man kommt.
Jein. Also ich weiß, was du meinst. Ich höre das auch häufiger von Kunden, die sagen, ja, ich bin ja nicht resilient. Sage ich, wer sagt das? Es ist ein Jein, ja. Es ist bei manchen Menschen angeboren, aber, und das ist ganz wichtig, ich kann das beeinflussen. Also es gibt tatsächlich Forschungsergebnisse, die gesagt haben, es gibt Gene, da gibt es so ein Gen, das nennt sich FKBP5, muss man sich nicht merken. Man hat es oder hat es nicht, angeblich ist es ein Resilienzgen. Und es gibt natürlich auch Enzyme, die gewisse Botenstoffe oder biochemische Prozesse in unserem Körper aktiv beeinflussen. Ja, und die kann ich aber sehr wohl beeinflussen. Ja, und ich kann das selber steuern. Ich kann das eben zu meinen Gunsten beeinflussen. Also ich kann auch mit etwas Training zu dem starken Onkel, zu der starken Tante werden.
Okay, finde ich super spannend. Ja. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Gerade auch für alle Kolleginnen und Kollegen, für alle Zuhörer, die jetzt auch im Projekten den Herausforderungen gegenüberstehen. Sich vielleicht auch aus vermeintlich schwierigen Situationen mit positiver Energie auch emotional, mental zu versorgen. Und du hast jetzt eben so ein paar Fähigkeiten mal angesprochen. Wie zum Beispiel Anpassungsfähigkeit, Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit. Wie können wir denn diese Fähigkeiten ja vielleicht auch ausbauen, aufbauen, trainieren, um davon auch bezüglich unserer Resilienz und der Widerstandsfähigkeit entsprechend auch zu profitieren, gerade in dem Projekt, wo es ja immer mal wieder auch heiß hergeht?
Ich fange am besten mal nochmal mit einem Schritt weiter vorne an, nämlich mit der körperlichen Ebene. Also was kann ich tun, bevor ich jetzt auf die Fähigkeiten und die Eigenschaften eingehe, was kann ich aus meiner körperlichen Perspektive heraus tun, um schon mal resilienter zu werden? Ja, und jetzt zitiere ich mal einen Kollegen, der mal gesagt hat, Schlafen ist Stehlen von der Firma. Und wir wissen ja sehr häufig, dass es im Projektgeschäft auch sehr lange gehen kann. Wir sind in der Früh um 4 Uhr irgendwie schon am Flughafen, sind unterwegs in der Bahn und sind dann bis abends, spätabends im Projektgeschäft unterwegs beim Kunden. Das ist ehrlich gesagt ziemlich tödlich für das Thema Resilienz, Resilienz fördern. Denn wenn wir uns jetzt mal Spezialeinheiten anschauen oder Spitzensportler, die sagen alle, never cut down on your sleep. Und beispielsweise der Trainer oder der Coach von den berühmten Basketballpersönlichkeiten Michael Jordan, Kobe Bryant, Tim Grover hat gesagt, die beste Erholungsmöglichkeit ist Schlafen. Also herauszufinden, was ist denn eigentlich meine optimale Schlafdauer und das auch genau zu schützen, ist ganz essentiell, um schon mal resilienter zu werden.
Ich habe das verfolgt seit ein paar Jahren im American Football. Wenn du dir die Spieler anguckst, da kannst du den persönlichen Sleep Score nachgucken, wie gut die schlafen, ja, und daran werden die auch gemessen. Tatsächlich. Finde ich super spannend. Also viel schlafen, halten wir fest.
Nicht unbedingt viel, aber so, wie es eben für die eigene Person passt. Dann eben auch das zweite Thema, was damit einhergeht, wirklich für die Dekompression sorgen. Ja, was meine ich damit? Jeder Verbrennungsmotor, kennen wir alle, hat einen Kolben und der läuft in einer Kompressionsphase, dann gibt es eine Zündung und dann gibt es die Dekompressionsphase. Wir wissen alle, würde nicht funktionieren, dass wir uns einen Meter vorwärts bewegen, wenn der Kolben immer nur in der Kompressionsphase ist. Im Projektgeschäft sind wir ja häufig immer in dieser Kompressionsphase und das nicht nur während des Projektes, sondern wir nehmen das ja auch häufig mit in den Alltag, ins Privatleben, sitzen am Sonntagabend da und denken uns so, wo war eigentlich die Entspannung? Ja, morgen geht's schon wieder los. Und was meine ich mit dieser Dekompression? Genau das. Einfach kleine Mini-Events zu machen, wo ich wirklich mal komplett abschalten kann, wo ich mal runterfahren kann, wo ich auch genau diese Stresshormone wieder abbauen kann. Das geht auch einher mit dem zweiten Punkt, den ich hier noch gerne anreißen würde, nämlich dieser persönlichen Primetime. Ja, du hast gerade Football angesprochen. Ja, das wird natürlich auch immer zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Aber wissen wir denn eigentlich, wann unsere beste Sendezeit ist?
Das ist gut, ja. Beste Sendezeit ist bei uns meistens irgendwie um 00:30 nachts.
Richtig, genau. Nein, deswegen ist es wichtig, auch da einfach zu gucken, so wie ist denn eigentlich mein persönlicher Biorhythmus? Wann arbeite ich denn am besten? Und genau da auch dann die schwierigen oder die schweren Aufgaben reinzulegen, die herausfordernden Aufgaben reinzulegen und da meinen Home Run zu schießen. Damit kann ich auch schon sehr viel für meine Resilienz tun, weil unabhängig davon, wie der Tag dann hinterher verläuft, ich habe das Wichtigste schon geschafft. Ich habe schon meine 3-4 Home Runs geschossen und ich habe das gemacht, wenn ich wirklich in meiner Hochphase bin. Und dann kann man natürlich auch so ganz normale Sachen auch nutzen. Auch im Projektalltag funktioniert das super. Thinking Walks, ja, wie Steve Jobs, einfach rausgehen, mal ein bisschen durch die Gegend laufen und wenn es nur die Runde um den Block ist oder mal in ein anderes Gebäude laufen, um sich Gedanken zu machen, sich zu bewegen, aber auch wieder loszulassen, so von dem Schreibtisch, von dem Laptop, vor dem wir ja doch sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und das kann ich alleine machen, das kann ich auch mit Kollegen machen. Hat in meinen Teams immer sehr gut gewirkt, wenn man einfach mal 10 Minuten rausgegangen ist und da etwas mehr Bewegung in den Alltag reingebracht hat.
Ja, auch tatsächlich anlassbezogen. Ne? Manchmal macht es ja Sinn, dass man mal alleine irgendwo hinläuft, ne? Mal einfach seinen Kopf frei kriegt und klar kriegt. Manchmal macht es auch Sinn, mal einen Kollegen mitzunehmen, eine Kollegin und mal 2-3 Punkte vielleicht zu diskutieren, die auch einen fachlich-inhaltlichen Hintergrund haben. Tatsächlich, ja. Und das eben durch dieses Laufen, das geht mir genauso. Auch tatsächlich so ein Element mit drin haben. Das körperlich hat man eben, um dann vielleicht auch wieder emotional und mental ins Gleichgewicht zu kommen. Lass uns gerne mal dann jetzt tiefer einsteigen. Das war jetzt quasi die Klammer davor. Und dann lass uns gerne nochmal zurückkommen auf diese verschiedenen Fähigkeiten, die du genannt hast, und lass uns da mal drauf schauen. Für mich eine wichtige Fähigkeit, nicht die wichtigste, aber eine wichtige ist für mich dieses Thema Anpassungsfähigkeit. Lass uns auch damit mal starten gerne.
Genau, also was verstehen wir unter Anpassungsfähigkeit? Ja, es gibt auch hier wieder ein gutes Zitat, was ich mir hinter die Ohren geschrieben habe, mal vor vielen, vielen Jahren, was das Thema Anpassungsfähigkeit angeht, nämlich resolut im Ziel, aber flexibel in der Herangehensweise. Und was meine ich damit? Ja, es gibt verschiedene Methoden, mit denen ich genau das unterstützen kann. Eine Methode, die beispielsweise ja, Piloten, Kampfjet-Piloten nutzen, ist das sogenannte Chairflying. Ja, früher hatte man Chairflying gemacht, heute nennt man das Simulator-Training. Und die haben nichts anderes gemacht, als sich wirklich hingesetzt, genauso auch wie Rennfahrer, und einfach verschiedene Szenarien mal durchgespielt. Verschiedene Anflüge auf Flughäfen, die in kritischeren Regionen liegen, trainiert und genauso auch Rennfahrer. Rennfahrer haben sich auch einfach auf den Stuhl gesetzt und sind einfach mal gedanklich die Strecke abgefahren. Wann schalte ich, wann bremse ich, was ist die Ideallinie im Trockenen, was ist sie aber auch im Nassen. Und genau dieses Chairflying, das kommt eigentlich von einem Kampfjet-Piloten, der mal gesagt hat, ein Anflug auf einen Flugzeugträger ist ungefähr so, wie wenn ich versuche, von einem 10-Meter-Turm auf eine Streichholzschachtel in einen Pool zu springen. Also extrem gefährlich und extrem schwierig auch vorherzusagen. Und die machen nichts anderes, als sich 3 Szenarien zu überlegen. Und das ist, kennen wir alle unter Best Case, Base Case, Worst Case, um auf die Situation vorbereitet zu sein. Und das heißt einfach nur, dass ich einmal gedanklich durchspiele, wie könnten jetzt halt zum Beispiel die nächste Verhandlung oder die nächste Lenkungsgruppe, Projektgespräche etc. ablaufen. Und ich habe 3 Szenarien und ich brauche die nicht im Detail haben. Ich brauche einfach nur so 3 Möglichkeiten, wie handle ich, um der Situation dann das Überraschungsmoment zu nehmen und vor allem eben auch wieder mit der Situation weiterarbeiten zu können. Ja, häufig sind wir ja sehr stark auf unserem Pfad gepolt und wollen den durchziehen oder drauf bleiben, Manchmal macht es eben Sinn, mal einen Schritt auf die Seite zu gehen, um da an dem Hindernis vorbeizukommen. Also wieder resolut im Ziel, flexibel in der Herangehensweise.
Definitiv nochmal eine Ergänzung. Ich finde es ein sehr guter Punkt, den wir auch alle kennen. Also jeder kennt diese drei Szenarien, die man auch nimmt, um vielleicht Aufwände abzuschätzen oder sonst irgendwas. Ja, aber die wenigsten nutzen diese Aspekte. Ne? Auch gerade hast du gesagt, Gesprächsführung. Ich habe einen schwierigen Stakeholder zum Beispiel im Projekt. Und ich spiele einfach vorher mal 2, 3 mögliche Szenarien durch. Und wenn ich dann im Gespräch bin, dann wird es irgendwas dieser Varianten noch sein. Ne? Und ich habe es dann schon mal durchgespielt und ich kann dann darauf auf einem ganz anderen Level auch wieder reagieren und damit umgehen. Und das ist wirklich Gold wert. Auch da nochmal der Hinweis, gerne, ja, nutzen Sie dieses sehr einfache und auch wirkungsvolle Instrument. Ja.
Genau, die zweite Methode, die ich auch sehr gut anwenden kann, kommt aus dem Kletterbereich. Im Klettern spricht man häufig von der Three-Foot-World. Also alles das, was ich greifen kann, ist immer im Radius von einer Armlänge. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit, denn ich sehe zwar häufig, wo ich hinklettern möchte, aber ich sehe den Weg an sich, also jeden kleinen Griff, jeden kleinen Fußtritt nicht unbedingt. Und manchmal kann es sein, dass ich irgendwo in einer vermeintlichen Sackgasse stecke und merke, oh, ich komme jetzt hier nicht mehr weiter. Und dann ist nicht wichtig, sich darauf zu fokussieren und zu sagen, ich muss jetzt da oben dieses Ziel aufbiegen und brechen erreichen, sondern erstmal zu gucken, was kann ich denn in meiner Three-Foot-World, im Umkreis von meiner Armlänge gerade machen? Kann ich links weitergehen? Kann ich rechts weitergehen? Kann ich vielleicht auch einen Schritt zurückgehen, um dann eben weiter unten einen anderen Weg zu finden. Und das kann man auch wunderbar übertragen in den Alltag. Zum einen eben ganz wichtig aus der Projektleitungssituation rauszoomen. Also sich nicht festzubeißen und zu sagen, das ist der Weg, der muss genauso durchgeführt werden, sondern mal wirklich einen Schritt zurücktreten, vielleicht auch mit einem Thinking Walk, um mal zu überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt eigentlich wieder vor die Lage kommen? Was kann ich jetzt tun? Was sollte ich tun? Und vor allem auch, was kann ich denn überhaupt beeinflussen? Haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen, vieles, was sich gesellschaftlich, gesetzlich verändert hat, schlagartig, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann gucken, okay, was kann ich denn tun, um genau in die Richtung zu gehen oder weiterzugehen, in die ich gehen möchte? Wie gehe ich mit der Situation um?
Auch im Projekt ist das häufig so, ne? Es ändern sich dann vielleicht mal auch über Nacht die Rahmenbedingungen, ein paar Rahmenbedingungen, ein paar Leitplanken und ich muss natürlich Möglichkeiten finden, damit umzugehen im Rahmen der Leitplanken und von daher finde ich, das ist ein sehr schönes Bild mit dieser 3-Foot-Regel. Sehr schön, also Anpassungsfähigkeit, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben sollten, mit 2, 3 schönen Ideen damit umzugehen. Lass uns mal weiter gucken, passend dazu das Thema Durchhaltevermögen.
Also Durchhaltevermögen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was das Thema Resilienz angeht. Und hier geht es nicht um die körperliche Überlegenheit oder Durchhaltevermögen, sondern auch wieder das, was ich eben gedanklich beeinflussen kann. Und der erste Punkt, der für mich hier nochmal wichtig ist, dass wir den betonen, ist dieses Thema Intention versus Ziel. Wir haben gerade schon gesagt, wir denken ja sehr häufig im Ziel, im Ergebnis und das ist dann 0 oder 1, erreicht oder nicht erreicht. Ich kann aber sehr viel beeinflussen, wenn ich nicht unbedingt immer nur auf das Ziel fokussiere, sondern vor allem auch auf die Intention, die ich habe. Denn sehr oft ist es ja so, wir koppeln im Endeffekt unsere Fähigkeiten als Projektleitung, als Entscheider immer an dieses Ziel und sind dann enttäuscht, wenn wir es nicht erreichen können. Und jetzt ist wichtig zu verstehen, wir können ja häufig dieses Ziel immer nur zu einem gewissen Grad beeinflussen und erreichen. Es gibt einfach Faktoren, wie du gerade gesagt hast, können wir nicht beeinflussen. Was ich aber immer beeinflussen kann, ist meine Intention, also sprich meine Absicht. Ne? Welche Aktionen mache ich? Welche Reaktion habe ich? Wie ist meine Haltung? Wie ist meine Wortwahl? Das kann ich immer beeinflussen. Und gerade auch aus der Projektleitungssicht ist das Thema Wortwahl, Einstellung, Reaktion extrem wichtig, um vor allem auch für das Team diesen positiven Geist aufrechtzuerhalten und vor allem auch weitermachen zu können, durchzuhalten. Und das ist der erste Gradmesser, nämlich man sich einfach zu fragen, mit welcher Intention gehe ich denn eigentlich an meine Ziele? Ja, messe ich meinen Erfolg immer nur an dem Erreichen des Ziels, 0 oder 1, oder vielleicht auch an den Fähigkeiten, die ich erlerne, an dem, was ich bewirken kann, was ich beeinflussen kann. Und wenn ich in der Lage bin, eben meine Persönlichkeit von der Zielerreichung zu entkoppeln, bin ich automatisch schon viel, viel eher bereit, durchzuhalten, weil ich sehe, ich lerne etwas. Und das ist so der Kern auch in diesem Durchhaltevermögen, sich immer wieder darauf zu fokussieren, was kann ich denn eigentlich in der Situation gerade lernen, was kann ich beeinflussen, was kann ich tun.
Das ist ein sehr schöner Punkt, den ich ganz gerne nochmal ergänzen würde. Wir haben ja auch verschiedene Episoden über das Thema Erfolgsfaktoren in Projekten gemacht und einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist auch immer das Thema Kommunikation, wer hätte es gedacht. Und da passt es sehr schön dazu, auch nochmal immer sich klar zu machen, in welcher Art und Weise ich bestimmte Botschaften eben noch bringe. Und wenn ich eben gerade aus einem schwierigen Termin komme, ja, im Bereich vielleicht der Stakeholder und da auch negative Nachrichten bekommen habe, wie gebe ich sie weiter? Was ist denn dann die Intention auch, die ich damit gebe? Finde ich sehr schön, eine gute Ergänzung.
Ja, und das Zweite, was ich machen kann in dem Zusammenhang ist, wir haben ja vorhin schon über die Exercises gesprochen, ich kann genauso gut auch Inner Sizes machen. Also sprich, wie kann ich mich psychisch, mental, emotional weiterentwickeln und vor allem stärker werden? Und auch da gibt es so 3, 4 Möglichkeiten, die kann ich in jeder Situation abrufen. Die erste Möglichkeit ist, ich kann die Atmung kontrollieren. Wir werden ja mit der Atmung geboren. Das ist das Erste, was wir haben und auch das Letzte, was wir haben. Ich habe mal jemanden gehört, der hat zu mir gesagt, die Steueridentifikationsnummer ist genauso. Die kriege ich auch sofort mit der Geburt und die behalte ich bis an den letzten Tag oder bis zu meinem letzten Tag. Aber die Atmung, die kann ich immer beeinflussen. Und das ist eine super Möglichkeit, um auch hier wieder in dieses Steuerelement einzugreifen, nämlich Sympathikus, Parasympathikus, also unsere Nervensysteme. Und damit eben auch zum einen meinen körperlichen Zustand zu regen, also sprich körperliche Energie, aber eben auch meine emotionale und mentale Energie zu steuern. Und da gibt es eine gute Möglichkeit, die kommt aus der Lehre der Samurai, kennen wir vielleicht schon, ist in 7 Atemzügen oder nach 7 Atemzügen zu entscheiden. Und was passiert? Warum diese 7 Atemzüge? Das ist meistens so eine Minute, 1,5 Minuten. Wenn ich ganz tief einatme und langsam durch den Mund wieder ausatme, dann kann ich damit automatisch meinen Gemütszustand deutlich runterfahren und verändern. Ich kann auch in Wellen einatmen, kennt man vielleicht auch aus dem Sport, dass man eben nicht in einem Hub komplett einatmet, sondern eben in 2 Hüben. Sorgt beim Sport dafür, dass ich keine Seitenstechen bekomme. Regelt, wenn ich jetzt halt in einer Projektsituation bin, auch sofort wieder meinen Erregungszustand und ich kann mich damit sofort beruhigen. Also die Atmung kann ich immer als Anker nehmen, um sofort mich wieder zu erden und auch wieder emotional runterzufahren.
Haben noch viele Anbieter von Smartwatches genutzt, um diese Funktion da auch mit einzubauen und das hier und da auch bewusst mal herbeizuführen, wenn man das möchte.
Exakt. Und das Schöne ist, das kann ich in jeder Situation machen. Also ich habe es auch schon in schwierigen Verhandlungen im Einkauf gemacht, ganz kurz einfach mal 30 Sekunden ganz tief ein- und wieder ausatmen und man merkt, man fährt runter und man kann dadurch wieder klar denken. Und das ist der zweite wichtige Punkt bei diesen Inner Sizes, nämlich den Verstand zu lenken. Wir hängen häufig so in dieser Frage nach dem, warum ist das jetzt passiert oder beißen uns fest an dem Weg, den wir umsetzen wollen. Aber häufig ist ja immer die Frage, sich einfach nur die Frage zu stellen, was ist denn jetzt die bessere Frage? Was sollte ich jetzt tun? Was lerne ich daraus? Oder, ich sag mal, wenn es auch möglich ist, einfach mal so seine Gefühle kurz zu beschreiben, die Situation kurz zu beschreiben. Dadurch habe ich es auch rausgebracht und ich kann mich selber sofort wieder beruhigen, kann mich erden und kann den Verstand in die Richtung lenken, in die ich eben gehen möchte.
Das kennt, glaube ich, auch jeder. Du hast jetzt eben das Thema gesagt, Verhandlung mit dem Einkauf. Kennen wenige, für die das keine stressige Situation ist. Ja, und man macht sich da meistens auch verschiedene Szenarien, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auch mal diese Situation zu beschreiben. Also ich finde das Angebot gerade nicht passend oder unfair oder mir fehlen bei dem Thema 2, 3 Aspekte. Um das nochmal auch wirklich zu kommunizieren, dem Gegenüber auch klar zu machen, warum ich vielleicht gerade nichts sage, um dann wieder ein anderes Level auch an Ausgangssituationen zu erreichen.
Pausen machen ist auch immer gut, um wirklich nochmal sich so selber zu erden und auch wieder eine neue Absprungbasis zu finden. Und dann, wenn ich genau in so einer Situation bin, in der es vielleicht heiß hergeht, in der ich vielleicht eine festgefahrene Verhandlung habe oder wo ich auch in einem Lenkungskreis bin und massiven Gegenwind bekomme, sich kurz einfach mal das positive Ergebnis, was ich haben möchte, vorzustellen, also diesen Sprung in die Zukunft zu machen und einfach mal zu überlegen, okay, wo möchte ich eigentlich hin? Ja, was ist so die Vorstellung, wie wir hier nachher rausgehen? Auch das hilft mir, sehr schnell wieder zurückzukommen und vor allem wieder auf den fruchtbaren Boden oder auf den richtigen Pfad zu kommen, um diese Situation bestmöglich wieder in die Richtung zu lenken, in die sie gehen soll, sodass man hinterher mit einer guten Lösung rauskommt.
Du hast ja immer so richtig coole Beispiele jetzt auch gehabt von Chatpiloten und von sonstigen Spezialeinheiten. Gibt's hier auch was, was wir zum Thema Durchhaltevermögen nochmal zitieren können?
Ja, wir können mal in den Rallye-Bereich einsteigen. Und zwar ist auch das wieder eine gute Möglichkeit. Also wenn wir jetzt halt angucken bei diesen Inner Sizes, wir können unsere Atmung kontrollieren, wir können unseren Verstand umlenken, wir können unsere Erfolge oder das gute Ergebnis visualisieren, also diesen Sprung in die Zukunft machen. Und dann ist aber vielleicht auch wichtig, eben nicht dieses Ziel am Ende zu fokussieren, sondern in Etappen zu denken. Und das machen ja Rallye-Fahrer auch. Ja. Rallyes gehen ja manchmal tagelang, wochenlang und sind ja nicht nur eben regional irgendwo beschränkt, sondern teilweise auch überregional. Das heißt, die fahren eine Etappe und fahren dann weiter zur nächsten Etappe. Die ist vielleicht 40, 50, 100 Kilometer entfernt. Und genau das kann ich nutzen über diesen sogenannten 5x5 Ansatz. Also ich denke in Etappen nur noch und schaue erstmal, dass ich in diesen Etappen 5 kleine Meilensteine habe, wie 5 Checkpoints, die ich erreiche. Also ich breche dieses große Ziel mal runter in 5 einfache Mini-Ziele und Etappen und kann dadurch auch wieder mich erstmal auf den nächsten Schritt fokussieren. Das heißt immer schön, geh so weit das Auge reicht und wenn du da bist, geh weiter. Wir müssen nicht das Ziel der Reise sofort sehen und vielleicht auch dadurch dann abgehalten werden, weiterzugehen, sondern den ersten Schritt machen, den zweiten Schritt machen. Und das kann ich durch diesen 5x5 Ansatz auch sehr, sehr gut bewirken.
Sehr schönes Bild und auch da gefällt mir gut, auch mit der Armlänge, die ich erreichen kann aus dem Klettersport zum Beispiel, ja von vorhin, kann man sich entsprechend gut merken, kann es auch direkt im Alltag anwenden in unseren Projekten. Hier vielleicht ganz kurz nochmal der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir uns jederzeit über Feedback freuen zu dem Podcast. Was gefällt Ihnen gut? Was können wir vielleicht auch besser machen? Welche Themen sollten wir unbedingt mal diskutieren und besprechen? Schreiben Sie uns da gerne eine E-Mail, gerne an podcast@corivus.de oder auch als Sprachnachricht. Und nicht vergessen, gerne auch bewerten auf Ihrer Lieblingsplattform, wie zum Beispiel Apple Podcast oder auch LinkedIn. Da sind wir sehr gespannt auf Ihre Reaktion. Gut, Patrick, dann lass uns nochmal weiter gucken. Bei den Fähigkeiten waren wir ja stehen geblieben eben. Ich hatte mir vorher noch eine notiert, das war die positive Geisteshaltung. Wollen wir da mal weitermachen?
Sehr gerne. Auch das ist gerade, wenn ich in einer Projektleitungssituation bin, Entscheider bin, ganz, ganz wichtig. Und wir haben jetzt gerade schon über Situationen gesprochen, die vielleicht auch so schleichend Einzug halten und die Stimmung vielleicht runterziehen oder wo wir merken, puh, da kommen wir nicht mehr weiter. Was mache ich jetzt? Und es ist ganz wichtig, hier eben diese positive Geisteshaltung weiterhin beizubehalten. Wie kann ich das machen? Also zum einen ist entscheidend, diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen. Wir haben vielleicht einen Impuls, das ist der Stakeholder, der sagt, nee, sehe ich nicht oder ich gehe in eine ganz andere Richtung oder der Sponsor, der sagt, wir können das Projekt nicht mehr weiterführen. Ich muss nicht darauf sofort reagieren, sondern ich nutze erstmal diese Lücke und dann setzt oder kann ich etwas nutzen, das nennt sich das sogenannte Neutral Thinking. Das ist eine Methodik, auch aus den USA. Und da gibt es eine ganz gute Analogie, das ist im Endeffekt wie beim Auto, beim Automatikgetriebe. Ja, wir kennen alle den Wählhebel, da kann ich wählen zwischen Reverse, also R, D für Drive, nach vorne und dazwischen liegt N, neutral. Und wir wissen alle, wir kommen nicht sofort von D in R und von R in D. Also sprich, wir kommen nicht sofort aus einer vermeintlich schlechten Situation oder einer negativen Situation, aus dem R in den D-Modus. Das heißt, wir gehen erstmal über N, also neutral. Und das bedeutet, ich nehme erstmal die Situation so an, wie sie ist, ohne dass ich sie sofort bewerte. Also ich verwerte statt bewerte die Situation erstmal. Trenne mich mal auch von den Emotionen, also auch mal von der Frage nach dem Warum, die erstmal beiseite schieben und schaue einfach erstmal, welche Optionen habe ich denn? Wie kann ich denn jetzt überhaupt handeln? Wie kann ich weitermachen? Und wir kennen wahrscheinlich alle das Beispiel von Apollo 13 und dann diesem Satz, der da hieß, Failure is not an option. Und das Interessante ist, wenn man sich diese Geschichte mal anguckt, den Satz hat so nie gegeben. Und die Geschichte ging auch ein bisschen anders und das ist ein perfektes Beispiel für Neutral Thinking. Denn was ist passiert? Dieser Tank ist explodiert und die wussten, okay, wir können mit dieser Mondlandefähre nicht mehr auf dem Mond landen. Wir müssen irgendwie zurückkommen, aber wir wissen noch nicht wie. Und die haben genau das Gleiche gemacht. Also als dieser Funkspruch kam mit Houston, we've had a problem, hat man nicht gesagt, Failure is not an option, weil das wäre sofort in die falsche Richtung gegangen. Wir hätten uns alle nur noch darauf fokussiert, wir dürfen auf keinen Fall scheitern, sondern man ist erstmal zurückgetreten und hat erstmal die Optionen ausgelotet und geguckt, okay, was können wir denn jetzt eigentlich gerade tun? Wie können wir die drei Astronauten wieder sicher auf die Erde bringen? Und deswegen der eigentliche Satz war hinterher, we have tested different options, of which failure was none. Und das ist genau dieses neutrale Denken. Kritische Situation, Rückwärtsgang. Ich schalte nicht in Zwangspositivismus oder in das, es darf auf gar keinen Fall schiefgehen, sondern wir bewerten erstmal in neutral, wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter? Wir nutzen diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion, bevor wir eben in die Handlung übergehen und schauen uns genau an, mit welchen ein, zwei Schritten können wir jetzt weitermachen. Und das ist für jeden Projektleiter auch extrem wichtig, denn es kommt ja häufig vor, dass man dann sehr schnell in diese rege Betriebsamkeit verfällt. Und das ist auch für den Teamgeist alles andere als gut. Für die Resilienz des Teams sehr, sehr negativ. Erstmal bewerten, wie sind die Optionen, wie können wir jetzt genau weitermachen und dann auch vor allem Negatives erstmal raushalten.
Ja, und in dem Zusammenhang auch wichtig, dass man auch in einer vermeintlichen maximalen Stresssituation sich die Zeit auch nimmt, ne, über diese Optionen mal nachzudenken. Ne? Und man jetzt im Beispiel Apollo 13 waren es vielleicht tatsächlich dann nicht so viel Zeit, aber im Projekt hat man noch mal Zeit, vielleicht mal einen Tag vergehen zu lassen oder mal zwei Tage vergehen zu lassen. Die hat man als Puffer in der Regel immer auch irgendwo mit eingeplant und in vermeintlichen Stresssituationen wirklich mal den Fuß vom Gas zu nehmen, mal auf neutral zu schalten, finde ich ein sehr schönes Bild.
Und in dem Zusammenhang eben auch diese negativ empfundenen Ereignisse nicht überbewerten, auch nicht das Negative aussprechen. Ich habe das auch immer wieder erlebt, dass dann sehr, sehr viel Negatives ausgesprochen wird. Statistisch gesehen oder auch wissenschaftlich gesehen wirkt Negatives 4 bis 7 Mal schwerer wie Positives. Also wie mache ich das wieder wett, gerade aus der Leitungssituation, wenn ich eben im Projekt sehr, sehr viel Negatives kommuniziere? Wie kann ich das vorher vielleicht vermeiden, indem ich eben genau erstmal in neutral gehe und mir ganz genau überlege, was sind die Optionen, wie kommuniziere ich das? Und dann aber auch den Teamgeist schütze, in dem Sinne, dass ich sage, okay, wir vermeiden jetzt hier erstmal Negatives oder vermeiden eben das Denken in Katastrophen, im Desaster und fokussieren uns jetzt nur mal darauf, was können wir machen? Wie ist die Situation? Was können wir jetzt tun?
Sehr gut. Wir hatten noch ein paar mehr Fähigkeiten vorhin andiskutiert und besprochen, aber ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, die jetzt auch schon wieder hinter uns liegt, dass wir vielleicht so ein paar Fähigkeiten nochmal mit in die Shownotes reinpacken, genauso wie auch nochmal der Link zu deiner Homepage, vielleicht auch ein paar weiterführende Informationen zu unserem Thema Resilienz heute und einfach mal schauen. Ja, ich meine, wir hatten im Vorgespräch drüber gesprochen, dass vielleicht auch nochmal sagen, okay, wir binden die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen ein.
Ne? Sehr gerne. Also wenn Interesse besteht, dass wir noch tiefer eintauchen, wir sind jetzt hat ja sehr stark an der Oberfläche erstmal geschwommen. Aber wenn Interesse besteht, sehr gerne. Das lohnt sich auf alle Fälle, in die anderen Resilienzfaktoren auch nochmal tiefer einzusteigen. Oder, und das ist ja auch das Angebot an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es konkrete Fälle gibt oder Beispiele gibt, einfach mal mitbringen und wir können uns ja dann angucken, welches Tool würde jetzt am besten aus diesem Werkzeugkasten passen, um die individuelle Resilienz zu fördern, aber vielleicht auch die des Teams und ja, vielleicht auch des Projektpartners, Kunden, Businesspartner etc.
Also da würde man uns sehr freuen, dass wir können dazu nochmal eine separate Folge auch nehmen. Wir können auch gerne mal jemand von Ihnen als Hörerinnen und Hörer mit dazu nehmen, um ein Thema zu diskutieren, wenn es wieder diskutierfähig ist. Das wird man entsprechend uns dann anschauen. Dann lass uns doch nochmal, Patrick, die wichtigsten Punkte unserer Diskussion nochmal zusammenfassen, die man heute mitnehmen sollte.
Genau. Also das Wichtigste ist, das, was wir vorhin gesagt hatten, Energie und Fokus. Resilienz spielt sich vor allem im Kopf ab und ich kann meine Energie steuern, ich kann meinen Fokus steuern. Das ist im Endeffekt so die Basis. Und dann auch zu verstehen, dass Resilienz kein Event ist, sondern immer ein Prozess ist. Und den kann ich für mich selber anstoßen, den kann ich für mein Team anstoßen. Auch das habe ich mit meinen Teams immer gerne gemacht und mache das nach wie vor sehr, sehr gerne im Projektgeschäft, aber auch mit den Kunden der Academy, dass wir das eben kontinuierlich immer mal wieder anfüttern. Mit ganz, ganz einfachen Methoden, so wie wir sie heute schon mal angerissen haben.
Vielleicht eine Ergänzung, genau. Also ich bin im Team und ich kann natürlich auch Kunden oder Stakeholder mit diesen Ideen und Ansätzen beeinflussen, ne? Das ist eine wichtige Ergänzung. Perfekt. Dann haben wir über die verschiedenen Resilienzfaktoren nochmal gesprochen auch.
Genau, also beim Thema Anpassungsfähigkeit ist das Wichtigste dieses Resolut im Ziel, flexibel in der Herangehensweise. Die Methodik des Chairflying und der Three-Foot World, die wir angerissen haben, kann ich gut behalten. Dann eine 2-Minuten-Regel, haben wir nicht besprochen, ist aber auch ganz gut, um sehr schnell wieder in meinen Grundzustand zu kommen. 2 Minuten aufregen oder 2 Minuten freuen, danach wieder zurück. Auch das hilft sehr schnell, die Oberhand wieder über die Situation zu gewinnen. Dann beim Thema positive Geisteshaltung, Neutral Thinking, Minimieren von Negativität und auch noch hier so als Ergänzung, in der Projektleitungssicht habe ich immer die Funktion des Moral Officer, also ich bin dafür verantwortlich, dass der Teamgeist hochgehalten wird, was wir auch gerade angesprochen haben, dass er geschützt wird und dann, wenn wir uns angucken, das Thema Durchhaltevermögen, Intention versus Ziel und vor allem eben über die Inner Sizes gehen und da über die Atmung kontrollieren, Verstand kontrollieren oder lenken, Erfolg visualisieren, also sprich Sprung in die Zukunft und der 5x5 Ansatz aus dem Rallye-Sport. Den kann ich auch super nutzen, um mich selbst zum Durchhalten nicht zu zwingen, aber weiterzubringen, aber eben auch das Team natürlich.
Ja, und mit diesen kleinen Zwischenetappen dann entsprechend auch vorwärts zu kommen, finde ich ein sehr schönes Gedankenkonstrukt, mit dem man gut arbeiten kann. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann wie immer nochmal, wie vorhin schon gesagt, in den Shownotes alles nachlesen. Die wichtigsten Elemente packen wir da rein. Als Kurzdokumentation mit ein paar weiterführenden Links, auch gerne dann zu dir, Patrick. Und vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt. Ich hoffe, vielleicht kommt ein bisschen Feedback, dass wir nochmal auch uns dem Thema vertiefend austauschen können.
Ja, ich danke dir, Christian. Hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, noch als kleiner Call to Action an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist jetzt so die eine Sache, die Sie sich mitnehmen möchten und die Sie mal ausprobieren, mal implementieren möchten von den Methoden, die wir heute vorgestellt haben? Eine Sache reicht vollkommen.
Gerne in die Kommentare mit reinschreiben und ja, auch nochmal vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, unsere Unterhaltung hat Ihnen wertvolle Denkanstöße, Impulse gegeben und ja, Sie hatten jetzt genauso viel Freude beim Zuhören und beim Anwenden, wie wir beim Sprechen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Patrick, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.